Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 18 bis 20. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Unmittelbar nach seinen Ausführungen über die geistliche Waffenrüstung schließt Paulus seine Worte über die Notwendigkeit des Gebetes an. Ohne ständiges, ausharrendes Gebet sind die einzelnen Stücke der Waffenrüstung, um im Kampf gegen die Mächte der Finsternis bestehen zu können, nicht von Nutzen. Wir haben das Gebet unbedingt nötig, um von dem Gürtel der Wahrheit, dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Schuhen, damit wir feststehen im Evangelium des Friedens, dem Schild des Glaubens, dem Helm des Heils und dem Schwert des Geistes, dem Worte Gottes, also von der ganzen Waffenrüstung Gottes Gebrauch zu machen. Vor längerer Zeit haben wir uns mit Vers 18 befasst. Heute geht es um die Verse 19 und 20. Wir erinnern uns daran, dass wir vor 14 Tagen über das Gebet des Apostels Paulus im ersten Kapitel des Epheserbriefes gesprochen haben. Er betet darum, dass die Gläubigen Gott, den Vater der Herrlichkeit, durch den Geist der Weisheit und der Offenbarung immer besser kennenlernen. Und wir wollen uns fragen, ob wir uns dieses Gebet in den vergangenen Tagen zu unserem eigenen Gebet gemacht haben, ob das Teil unseres Gebetslebens geworden ist. Denn dazu dient ja die Verkündigung des Wortes Gottes, dass wir das Wort Gottes auf uns persönlich und für unseren Glaubensalltag anwenden. Beten wir darum, dass wir Gott immer besser kennenlernen, den Vater der Herrlichkeit, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Beten wir um den Geist der Weisheit, um den Heiligen Geist der Weisheit und der Hüllenwegnahme, so kann man auch übersetzen, damit die Herrlichkeit Gottes in unseren Herzen immer besser aufstrahlt und erstrahlt. Wollen wir uns also fragen, ob das wirklich auch bei uns so der Fall ist, ob wir für uns persönlich und auch für andere so beten. Es geht also dabei und ging dabei um die innige Gemeinschaft, die wir haben dürfen mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Ich werde immer wieder mal erinnert an einen Ausspruch des ehemaligen Direktors der Evangelischen Gesellschaft, Pastor Kölling, der gesagt hat, sei erst Gottes Kind und dann Gottes Diener. Das heißt, lass dich von Gott lieben. Lass dir zeigen, welch eine große, wunderbare Liebe Gott zu dir hat, die geoffenbart ist in seinem Sohn, in unserem Herrn Jesus Christus. Es geht also in erster Linie um die Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater. Und das setzt immer wieder voraus, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir seine Herrlichkeit schauen, wie sie uns in seinem Wort durch den Heiligen Geist geoffenbart wird. Es muss also mehr und mehr dahin kommen, lasst mich das nochmal unterstreichen, was ich vor 14 Tagen bereits gesagt habe. Es muss mehr und mehr dahin kommen, dass wir sagen können, Herr, wenn ich nur dich habe. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Du bist mir ein und alles. Und lasst mich das auch noch einmal durch eine bewegende Begebenheit unterstreichen, aus einem Büchlein von Emmy Busch, die angestrichenen Stellen. Da erzählt sie von einer schlimmen, grausigen Bombennacht. Sie hatten sich in ihren Keller, in den Keller ihres Hauses begeben, um einigermaßen geschützt zu sein. Und dann schreibt sie, plötzlich wurde von der Gewalt des Luftdrucks die Tür aufgerissen, der Kalk fiel von der Decke. Eine Weile waren wir still vor Schrecken, bevor uns ein neues Lied einfiel. Sie haben nämlich gesungen, Glaubenslieder gesungen, und wir aufs Neue unsere Seelen Gott befohlen hatten. Da hörte ich die Kleine ganz leise beten, kleine Tochter, die auf ihrem Schoß saß, ganz leise beten. Lieber Heiland, ach lieber Heiland, lass uns doch noch mal rauskommen. Lass es uns doch noch diesmal überstehen. Wer kennte von diesen Minuten her nicht solch einen flehentlichen Hilfeschrei zu Gott? Aber dann ging dieses Gebet weiter. Mir bewegt es noch heute das Herz, wenn ich daran zurückdenke, an diesen ganz leise, eindringlich geflüsterten Satz: Wenn du mich aber sterben lassen willst, lieber Heiland, dann bin ich doch fröhlich, dass ich dich habe. Ihr Lieben, mehr gibt es eigentlich nicht in unserem Glaubensleben, als dass wir sagen können, in mancherlei Nöten, unter mancherlei Leiden, Herr, wenn ich nur dich habe. Das ist doch etwas Wunderbares, ein herrliches Zeugnis, das wir hier aus dem Munde eines Kindes vernehmen. Dann bin ich doch fröhlich, dass ich dich habe. Wenn ich ihn nur habe, wenn er mein nur ist, wenn mein Herz bis hin zum Grabe seine Treue nie vergisst, was ist dann? Dann ist alles gut, ihr Lieben. Wenn wir ihn nur haben, ist alles gut. Der Liederdichter fährt fort mit den Worten: Weiß ich nichts vom Leide, fühle nichts als Andacht, Lieb und Freude. Und da, wo ich nichts davon fühle, ihr Lieben, ist trotzdem alles gut. Wenn ich nur ihn habe, meinen Heiland, meinen Erlöser und in ihm meinen himmlischen Vater, der mich unendlich lieb hat, dann ist alles gut. Nun, das kann man sagen, wenn man seinen Gott kennt. Und noch einmal, darum betet Paulus um den Geist der Weisheit und der Erkenntnis seiner selbst. Und hier im 6. Kapitel des Epheserbriefes in den Versen 19 und 20 bittet Paulus die Gemeinde darum, für ihn persönlich Fürbitte zu tun. Und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Das, was er in Vers 18 schreibt, gilt natürlich auch für diese Verse 19 und 20. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Lasst mich da noch einmal kurz auf die Aussage zurückkommen. Beten im Geist. Gemeint ist hier der Heilige Geist. Beten im Heiligen Geist. Und da ist klar, dass nur solche in dieser Weise beten können, die den Heiligen Geist empfangen haben. Es geht also hier nicht um irgendeine religiöse Praxis, auch nicht um eine religiöse Praxis mit einem christlichen Anstrich, sondern hier geht es darum, dass Menschen so beten, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Das heißt, solche, die an Jesus Christus als an ihren Erlöser glauben. Das sind Menschen, die den Heiligen Geist empfangen haben, und denen gilt auch die Ermahnung im Epheserbrief: Lasst euch beständig mit dem Heiligen Geist erfüllen. Um solch ein Gebet geht es also hier, um ein Gebet, das vom Heiligen Geist gewirkt ist. Nur wer mit Gott versöhnt ist durch das Blut Jesu, nur wer Gemeinschaft hat mit dem Vater der Herrlichkeit durch Jesus Christus, kann im Heiligen Geist beten. Und je tiefer die Gemeinschaft mit Gott ist, desto mehr drängt der Heilige Geist den Gläubigen dazu, zu beten. Der Geist Gottes ist nach Sacharja Kapitel 12 der Geist der Gnade und des Gebetes. Beides gehört also unbedingt zusammen, der Geist der Gnade und des Gebetes. Er macht uns die Gnade Gottes in Christus groß Er malt uns immer wieder Christus als den Gekreuzigten vor Augen, sodass wir von daher das Verlangen haben, das Angesicht Gottes zu suchen. Das wirkt der Heilige Geist in uns. Pfingsten liegt ja noch gar nicht so lange hinter uns. Der Heilige Geist wohnt im Herzen eines jeden Gotteskindes und der Heilige Geist wirkt das alles. Er zeigt uns die Herrlichkeit Gottes in Christus, das, wovon wir am vergangenen Sonntag auch gehört haben, die Herrlichkeit Christi in seiner Erniedrigung, die Herrlichkeit Christi auch in seiner Erhöhung. Wir haben das gehört aus dem Philipperbrief. Und dann drängt er uns immer wieder dazu, das Angesicht Gottes zu suchen. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Und dann betet man. Man betet für sich selbst. Man betet für andere. Und das ist das Anliegen des Apostels Paulus hier in Vers 18 ganz besonders. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Und er wünscht sich so sehr, dass sie es auch für ihn persönlich tun. Und darum geht es jetzt in der Hauptsache und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Ihr Lieben, wie wichtig ist es doch, dass andere für uns beten. Wir hören immer wieder davon, wie wichtig es ist, dass wir für andere beten. Das ist wichtig, ganz wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass wir wissen, dass andere für uns beten. Und es ist immer ein Zeichen geistlicher Unreife, wenn wir meinen, wir kämen auch ohne die anderen klar. Es ist ein mangelndes Verständnis davon, was es heißt, dass die Gläubigen ein Leib in Christus sind. Der Apostel Paulus durfte das bereits am Anfang seiner geistlichen Laufbahn lernen, was es heißt, abhängig zu sein von all den anderen Gliedern am Leibe Christi. Paulus war also kein Einzelgänger. Er war nicht ein Mann, der sich sagte, du kannst auch ganz alleine rausgehen und missionieren und du brauchst keine Gebetsunterstützung der anderen, das machst du alles ganz alleine. Sondern Paulus war ein Mann, der von Anfang an wusste, ich bin völlig abhängig von den anderen Gliedern am Leibe Christi. Und das geschah damals, ganz zu Anfang, als es zu seiner Bekehrung kam, auf der Straße nach Damaskus und als er dann in Damaskus in einem Hause eingekehrt war, dass Gott einen einfachen Jünger namens Hananias zu ihm schickte, um ihm einen wichtigen Dienst zu erweisen. Von diesem Hananias hören wir eigentlich nur sehr wenig. Aber die Hauptsache, die hören wir von ihm, davon lesen wir in Kapitel 22 der Apostelgeschichte. Hananias war ein gottesfürchtiger Mann. Hananias war ein Mann, der sich an das Gesetz Gottes hielt und deshalb auch einen sehr guten Ruf bei den Juden hatte. Wir erfahren nicht, welche besonderen Begabungen dieser Mann hatte. Ob er eine evangelistische Gabe hatte oder was auch immer ihn besonders in seinem Dienst für Gott auszeichnete. Wir erfahren nichts davon. Das Entscheidende ist, dass er ein inniges Verhältnis zum lebendigen Gott hatte. Und diesen einfachen Jünger, so wollen wir es mal sagen, diesen einfachen Jünger gebrauchte Gott, um den Apostel Paulus zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen. Und da lernte Paulus von Anfang an, was es heißt, abhängig zu sein von all den anderen Gliedern am Leibe Christi. Und nicht zu stolz zu sein, ihren Dienst, auch ihren Gebetsdienst in Anspruch zu nehmen. Ich erinnere noch einmal an das, was Watchman Nee berichtet aus seiner Zeit im Dienst für den Herrn. Er hatte ein großes Problem und wurde damit einfach nicht fertig. Und dann kam er in ein Dorf und da versammelten sich einige einfache, schlichte, gläubige Bauern waren's. Und er dachte, wenn ich denen jetzt mein Problem nenne, die können mir auch nicht helfen. Aber er tat es trotzdem. Und dann kamen sie zusammen und beteten und während sie beteten, wurde das Problem für ihn gelöst. Wir sehen also, wie wir alle davon abhängig sind, dass andere für uns beten. Wie dankbar dürfen wir sein, wenn das geschieht? Paulus war ein Mann des Gebetes. Er wird viel Zeit im Gebet verbracht haben, allein und auch in der Gemeinschaft mit anderen. Er wusste, wie viel vom gläubigen Gebet für den Bau des Reiches Gottes abhing. Darum betete er viel und doch wusste er sich persönlich abhängig von den Gebeten der anderen für ihn. Man möchte meinen, dieser gewaltige Gottesmann hatte doch die Fürbitte der anderen gar nicht nötig. Weit gefehlt. Was schreibt er hier? Und für mich. Ganz persönlich. Und für mich. Nicht, weil er sich in irgendeiner Weise wichtig nehmen wollte, sondern weil er wusste, was auf dem Spiel stand, in diesem geistlichen Kampf, in dem er stand, zur Verherrlichung Gottes und für die Gemeinde insgesamt. Betet auch für mich, denn ich habe eure Gebete bitter nötig. Mein persönliches Glaubensleben, mein Dienst am Evangelium ist völlig abhängig von euren Gebeten. Und wie viel mehr brauchen wir die Gebete unserer Glaubensgeschwister, ihr Lieben? Jeder einzelne von uns. Jeder unter uns sollte sich darüber im Klaren sein, wie sehr er auf die Gebete der anderen angewiesen ist. Wann haben wir zuletzt jemanden darum gebeten? Bruder, Schwester, bete für mich. Ich brauche es unbedingt. Geschwister, betet für mich. Und wenn ich mich in diesem Augenblick einmal selbst einreihen darf, ihr Lieben, betet für mich. Ich weiß, er tut es, aber tut es vermehrt. Ich weiß, dass für mich gebetet wird. Und ich bin in der Vergangenheit immer sehr, sehr dankbar dafür gewesen, dass ich wusste, Menschen falten die Hände für mich, für meine Familie, für den Dienst, den ich tun darf im Reiche Gottes. Tut es vermehrt. Ich sage es noch einmal, ich weiß, dass ihr es tut, aber tut es vermehrt. Wenn Paulus es nötig hatte, wie viel mehr ich? Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich auf der Osterfreizeit einen Verkündigungsdienst tun durfte, die Osterpredigt halten durfte. Und ich denke, dass auch manche einen Segen davon empfangen haben, von der Verkündigung des Wortes Gottes, durch Gottes Gnade. Aber auch etwas anderes bewegt mich in dem Zusammenhang. Ich denke, dass ich den einen oder anderen Beter gewonnen habe. Den einen oder anderen, der es sich seit jener Zeit zur Aufgabe gemacht hat, auch für mich und für unsere Gemeinde zu beten. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Spurgeon war ein Mann mit herausragenden Fähigkeiten. Dennoch sagt er, ich führe alle meine Erfolge, er nennt es Erfolge, ja, das klingt in unseren etwas sensiblen Ohren ein bisschen verdächtig, also ändern wir es um in Segnungen, ja, dann haben wir es vielleicht ein bisschen leichter. Ich führe alle Segnungen in der Verkündigung des Evangeliums, worauf zurück? Auf meine Gebete. Sicherlich, er hat viel gebetet. Aber was sagt er? Auf die gläubige Fürbitte der Gemeinde zurück. Er wusste sich völlig abhängig von den Gebeten der Glaubensgeschwister. Und während er das Wort Gottes verkündigte, während er predigte, gab es viele, die für ihn beteten, die auf den Knien lagen oder auf ihrem Angesicht lagen und beteten, damit der Geist Gottes mächtig wirkte an den Herzen derer, denen das Wort Gottes verkündigt wurde. Wir wollen uns anhand von zwei Bibelstellen vergegenwärtigen, welch ein Zusammenhang besteht zwischen bestimmten Segnungen, die wir erfahren, und dem Gebet der Glaubensgeschwister. Zunächst einmal ein Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1. Da spricht Paulus, erzählt er von einer großen Not, in die er geraten war, zusammen mit seinen Mitarbeitern. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten. Und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Wir wissen nicht, um welch eine Not es sich gehandelt hat. Das wissen wir nicht, erfahren wir nicht. Aber es muss eine ganz schlimme Sache gewesen sein, so dass sie auch am Leben verzagten. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Und jetzt kommt's. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Also die Tatsache, dass der Herr uns errettet hat aus dieser großen Not, ist unter anderem darauf zurückzuführen, schreibt Paulus, dass ihr für uns gebetet habt. Und nun dürft ihr auch danken und wir dürfen miteinander danken für die wunderbare Rettung, die uns widerfahren ist. Sehen also den Zusammenhang zwischen dieser Erfahrung, die Paulus gemacht hat, und der Fürbitte, der gläubigen Fürbitte der Gemeinde. Und ein anderes Wort aus dem Philipperbrief, Kapitel 1. Paulus befindet sich im Gefängnis und etliche unter den Gläubigen hatten neuen Mut gewonnen, das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus zu bezeugen. Aber es gab einige, bei denen stimmten die Motive des Herzens nicht. Sie verkündigten das rechte Evangelium. Hier müssen wir unterscheiden zum Galaterbrief, Kapitel 1. Ja? Da geht es um ein falsches Evangelium. Da redet Paulus ganz anders als hier. Sie verkündigten das rechte Evangelium, dass man nur selig werden kann durch den Glauben an Jesus Christus, aus Gnaden. Aber die Motive stimmten nicht. Sie wollten Paulus ausstechen. Sie wollten ihm eine Trübsal zufügen, als hätte er nicht schon genug Trübsal gehabt im Gefängnis. Aber er schreibt es so. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Aber wie reagiert er nun darauf? Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise? Er spricht ja von den Motiven auf jede Weise. Es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit. So freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird. Und jetzt kommt's wieder. Durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch den Tod. Also, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Also auch hier beobachten wir wieder den Zusammenhang zwischen den Erfahrungen, die Paulus macht, dass er durchgetragen wird in all den Trübsalen dort im Gefängnis und den Gebeten der Gläubigen. Das ist also von allergrößter Bedeutung. Und nun kommen wir zu seinem speziellen Gebetsanliegen. Also zunächst einmal, wir wollen das festhalten, ist es ihm ein großes Anliegen, dass die Gläubigen für ihn beteten und für mich. So sagt er. Und nun geht es um das spezielle Gebetsanliegen, das ihn hier bewegt. Worum sollen die Geschwister für ihn beten? Zunächst wollen wir nicht vergessen zu betonen, dass es kein Anliegen gibt, das wir nicht selbst oder andere für uns vor Gott bringen dürfen. Also wir dürfen um alles beten. Und wir dürfen auch andere damit einbeziehen und zu ihnen sagen, bitte, bete mal mit darum, das, ja, und dann darf da alles eingefügt werden. Alles, was uns im Augenblick wichtig ist. Und da kann man ja auch von den Kindern lernen. Die Kinder pflegen ihre Herzen vor dem himmlischen Vater und vor dem Heiland auszuschütten und ihm alles zu sagen, was ihre Herzen bewegt. Wir können viel von den Kindern lernen. Kindliches Vertrauen, kindliches Beten. Und dann kann es durchaus auch sein, dass die Kinder zu Mama oder Papa sagen, Papa, Mama, betet für mich. Wenn es in die Schule geht beispielsweise und es gibt Schwierigkeiten dort. Bitte, betet doch für mich, dass ich mich richtig verhalte. Glücklich zu schätzen sind die Kinder, die betende Eltern haben. Betende Eltern, betende Großeltern. Eine betende Tante, einen betenden Onkel. Was sind das für Schätze? Kinder sind wirklich glücklich zu schätzen, wenn für sie gebetet wird. Und wenn sie keine gläubigen Eltern haben, keine gläubigen Großeltern, dann gibt es vielleicht irgendwo in der Gemeinde jemanden, der sich das Nachbarkind auf sein Herz nimmt und für es betet. Es gab da eine alte Schwester, die immer wieder in der Nähe befand sich eine Schule, für die Schüler betete dort. Und von denen kamen tatsächlich manche zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das ist eine wunderbare Sache. Also, um alles darf man beten. Das wollen wir zunächst einmal auch betonen und dürfen uns der Fürbitte anderer anbefehlen. Doch hier sehen wir, dass Paulus ein ganz spezielles, ein besonderes Anliegen hat. Da geht es in Sonderheit oder in besonderer Weise um den Bau des Reiches Gottes. Er betet um Freimut bei der Verkündigung des Evangeliums. Ich lese noch einmal. Und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, also Gottes Wort, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede. Also zweimal betont er es hier mit Freimut. Das ist für ihn ganz, ganz wichtig, dass die Geschwister darum beten, schenkt dem Apostel Paulus Freimütigkeit, Freimut, dein Evangelium, dein Wort zu verkündigen. Nun möchte man sagen, Paulus war ein hochbegabter Mann und wir haben schon darauf hingewiesen, er hätte denken können, ich habe das nicht nötig, dass andere für mich beten. Er hatte viele Gaben, er hatte die Gabe eines Evangelisten, er hatte die Gabe eines Lehrers, er war Apostel, er war mit natürlichen und geistlichen Gaben reich beschenkt. Aber wir müssen eines festhalten, ihr Lieben, Gabenbefähigungen sind keine Selbstläufer. Ohne eigenes und das Gebet anderer wird eine solche Gabe nicht dazu dienen, Gott Frucht zu bringen, Gott zu verherrlichen. Es geht also darum, dass die Betätigung unserer Gaben immer Hand in Hand geht mit gläubigem Gebet. Die Gaben sollen in rechter, Gott wohlgefälliger Weise angewandt werden. Und Paulus sagt, dazu brauche ich Freimut, um das Evangelium recht verkündigen zu können. Bitte betet darum, dass ich diesen Freimut habe. Was bedeutet das eigentlich? Freimut. Nun, Freimut heißt, dass man sich nicht durch irgendwelche Umstände oder Bedenken davon abhalten lässt, das zu predigen, was uns Gott aufgetragen hat. Wie es heute schon im Gebet geäußert worden ist, lass ihn das sagen, lass dem Bruder das sagen, was du gesagt haben willst. Darum geht es. Lesen wir es auch im 2. Chronikerbuch, dass ein Prophet namens Micha zu Ahab sagt, was mein Gott sagen wird, das will ich reden. Freimütig, offen reden, davon will ich nicht zurückhalten. Und diese Gefahr, etwas zurückzuhalten von dem, was Gott in seinem Wort sagt, was er uns aufgetragen hat, weiterzugeben, diese Gefahr ist groß, sie ist nicht zu unterschätzen. Dass man sich mit der Verkündigung des Evangeliums nicht immer nur Freunde macht, das war dem Apostel Paulus durchaus inzwischen klar geworden. Das hatte er zur Genüge erfahren. Immer wieder waren es auch die Juden, die ihm große Not bereiteten. Er hatte eine große Liebe zu ihnen. Aber von ihnen wurde er ständig verfolgt und sie stachelten auch die Heiden, die Nichtjuden an und die Gottesfürchtigen an, um ihn zu verfolgen. Das hinderte ihn allerdings nicht daran, immer wieder auch zunächst einmal zu den Juden zu gehen, um ihnen zu beweisen, dass Jesus der Messias sei. Den gebildeten Leuten in der damaligen Zeit war das Wort vom Kreuz und von der Auferstehung, von der leiblichen Auferstehung Jesu von den Toten eine Torheit. Das waren die Griechen, denen war das Evangelium eine Torheit. Als Paulus nach Athen kam, hatte er eine Unterredung mit solchen gebildeten Leuten. Und als sie hörten, der spricht davon, dass es eine leibliche Auferstehung von den Toten gibt, da war der Ofen aus für sie. Dann nahmen sie ihn nicht mehr ernst. Da ergoss sich ihr Spott über ihn. Und so genauso ist es in unserer Zeit. Wir, die wir noch festhalten am alten Evangelium, die wir festhalten an Gottes Wort, an dem, was die Bibel sagt, wir stehen nach der Meinung vieler jedem fortschrittlichen Denken im Wege. Man nimmt uns nicht mehr ernst. Und darum schreibt Paulus im Römerbrief, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Warum? Weil die Gefahr besteht, dass wir uns in unserer Zeit, in der damaligen Zeit und auch in unserer Zeit des Evangeliums schämen. Dass wir sagen, wir haben den Leuten doch gar nichts zu bieten. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wir brauchen also Freimut, um das Evangelium zu verkündigen. Eine weitere Gefahr ist die Angst vor Drohungen, also nicht nur davor, dass man sich lächerlich macht bei den Menschen, sondern dass man bedroht wird, vielleicht sogar bedroht wird mit dem Tode. Wir lesen das in der Apostelgeschichte Kapitel 4, wo die Apostel bedroht wurden und ihnen gesagt wurde, wenn ihr weiterhin den Namen Jesus verkündigt, dann wird es euch schlecht ergehen. Und die Gemeinde kommt zusammen, warum betet die Gemeinde? Um Freimut zur Verkündigung des Evangeliums. Als Paulus sich vor Felix zu verantworten hatte, da sprach er zu ihm von der Gerechtigkeit, von der Enthaltsamkeit, vom zukünftigen Gericht. Da erschrak Felix, der Statthalter. Felix hätte Paulus gerne eine Gunst erwiesen, aber wollte Geld dafür haben. Und Paulus blieb fest. Also, es gibt Nachteile in Kauf zu nehmen für uns und von daher besteht die Gefahr, dass wir mit der Wahrheit des Evangeliums oder mit bestimmten Wahrheiten der Heiligen Schrift hinterm Berge halten. Und wie mancher Prediger ist der Gefahr erlegen, dass er mit bestimmten Wahrheiten zurückgehalten hat, weil ein einflussreiches Mitglied ihm sonst den Geldhahn zugedreht hätte. Achten wir das nicht für gering oder denken wir nicht, das hat es sicherlich nur selten gegeben. Das hat es sehr oft gegeben. Einige in der Gemeinde Jesu, die sehr einflussreich waren, weil sie viel zum Etat der Gemeinde beigesteuert haben, denen man bestimmte Dinge nicht sagen durfte und man sagte sie ihnen nicht, weil man Angst hatte, sie würden den Geldhahn zudrehen. Darum brauchen wir Freimut. Und manche gibt es, die sehr vom sogenannten Harmoniebedürfnis geprägt sind. Sie lieben keine Unruhe. Sie haben es gerne immer friedlich. Aber wie Luther einmal gesagt hat, wenn das Wort Gottes in diese Welt hineinkommt, dann gibt es Rumor. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das muss natürlich richtig verstanden werden. Da, wo das Evangelium verkündigt wird, gibt es Trennungen. Da gibt es Rumor, da gibt es Unruhe, da gibt es Widerstand, da machen die bösen Geister mobil. Menschen wollen sich nicht beugen vor dem lebendigen Gott. Und da steht man in der Gefahr, als einer, der das nicht gerne möchte, die Wahrheiten des Evangeliums zu verschweigen oder abzuschwächen. Wir wollen also bedenken, wie wichtig dieses Gebetsanliegen ist. Nicht nur für den Prediger, sondern für uns alle, ihr Lieben. Denn alle von uns haben die Aufgabe, in der einen oder anderen Weise den Herrn Jesus Christus zu bezeugen vor der Welt. Und darum haben wir alle diese Fürbitte nötig. Wir kennen die Gefahr der Menschenfurcht und die Angst davor, bei den Leuten nicht mehr beliebt zu sein, nicht mehr anerkannt zu werden, dass man uns nicht mehr freundlich begegnet. Wir kennen das doch alles. Oder nicht? Oder gibt es jemanden, der von Natur aus davon frei ist? Spurgeon war es, der gesagt hat, er hätte niemals einen Menschen gefürchtet. Ich kann das von mir nicht behaupten und ich denke, die wenigsten unter uns können das so sagen, dass wir nie einen Menschen gefürchtet haben. Da haben wir es zu tun mit einem Menschen, der einen Professorentitel hat oder einen Doktortitel und schon sind wir eingeschüchtert und denken, dem kannst du doch nichts sagen von Sünde und von Gnade. Der bewegt sich doch auf einer ganz anderen Ebene. Wir alle sind in dieser Gefahr. Und es ist wichtig, dass diese Ängste überwunden werden. Deshalb sagt Paulus, und wir kommen zum Schluss, deshalb sagt Paulus, dass mir das Wort gegeben werde. Gegeben werde. Das heißt also, es musste von oben kommen. Das Wort Gottes kommt von oben, es muss immer wieder auch von oben gegeben werden, durch den Heiligen Geist gewirkt. Und damit verbunden eben auch der Freimut, anderen die Wahrheit zu bezeugen. Der Herr Jesus hat uns grundsätzlich erlöst von diesen Ängsten, von dieser Ich-Bezogenheit. Am Kreuz auf Golgatha hat er uns grundsätzlich erlöst durch sein Blut. Wir sind frei von uns selbst, grundsätzlich. Im Blick auf unsere Gemeinschaft mit Gott und auch in unserem Verhältnis zu anderen Menschen. Wir sind völlig frei durch das Blut Jesu. Das ist eine wunderbare Tatsache. Die dürfen wir zunächst einmal im Glauben in Anspruch nehmen und dann auch füreinander beten. Herr, gib uns und gib auch anderen vermehrt Freimut durch deinen Heiligen Geist. Das bedeutet nicht Frechheit und auch nicht Fanatismus. Die Liebe, die Wahrheit muss in Liebe verkündigt werden. Und das ist etwas, was wir von Natur aus nicht haben. Entweder wir betonen die Wahrheit oder wir betonen die Liebe. Beides haben wir von Natur aus nicht. Das muss der Heilige Geist wirken. Liebe und Wahrheit im Einklang. Dass doch jeder unter uns das so für sich selbst nimmt und sagen kann zu anderen, betet für mich. Betet für dieses, betet für jenes, aber betet vor allen Dingen darum, dass ich den Mut habe, den Herrn Jesus Christus in der Weise zu bezeugen, wie Gott es mir schenken will. Und wie dankbar dürfen wir sein, ihr Lieben, dass andere für uns beten. Amen.